Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie heute ganz herzlich Katrin Heisen. Schönen guten Morgen. Und zwar zu einem Gespräch mit einer Kollegin, Marion Brasch. Diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die ab und zu auch Radio 1 hören, werden sie kennen. Einen schönen guten Morgen, Radio.
Guten Morgen.
Anderen ist Marion Brasch. Sind Sie als Autorin ein Begriff? Zum Beispiel durch die Romane Wunderlich fährt nach Norden oder die irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot. Wenn es jetzt ein Kind wäre, dann würde man sagen, Sie stehen kurz vor der Entbindung. Es handelt sich nur oder wunderbarerweise um einen neuen Roman, Lieber woanders. Und der kommt demnächst heraus. Ist das eigentlich eine komische Zeit, so kurz vorher? Man kann nichts mehr machen, das ist alles schon abgegeben. Das Buch liegt hier sogar schon vor mir.
Ja, es ist ein bisschen wie Adventszeit. Also man zählt so ein bisschen die Tage runter. Das ist aufregend, ne? Weil man ja nicht weiß, wie kommt dieses Kind auf die Welt? Also man weiß es natürlich, aber wie wird es aufgenommen von der Welt und so? Das ist schon alles sehr interessant.
Sie müssen jetzt schon loslassen können, ne?
Ja, aber habe ich, glaube ich, gemacht.
Aber was heißt loslassen eigentlich? Weil das kommen ja Figuren oder kommt ja eine Figur vor. Sie entwickeln ja offenbar Sympathien für Figuren, die sie dann in anderen Romanen wieder aufleben lassen. Also ist da sowas geplant oder einfach nicht auserzählt? Fällt dann später nochmal was ein dazu?
Also es war in dem Fall tatsächlich so, dass es eine Figur, eine Nebenfigur bei Wunderlich fährt nach Norden gab, die ich mochte. Also und irgendwie, mit der ich mich weiter beschäftigen wollte. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das machen? Wie bringe ich die wieder in die Welt? Und dann hatte ich eine Idee und die habe ich dann zu diesem Buch gemacht, ja.
Eine Figur, die ich mochte. Über die werden wir uns unterhalten, über die Romane, über die Figuren, denen wir begegnen. Über Schreiben insgesamt Marion Braschs allererster Roman, der handelte von ihrer Familie, fabelhaften Familie im Untertitel. Ihre Bücher oder ihre Brüder sind der Schriftsteller Thomas Brasch, der Schauspieler Klaus Brasch und Peter Brasch war bekannt für seine Kinderhörspiele. Vater Horst Brasch war ein wichtiger Funktionär in der DDR. Diese Familie und die Auseinandersetzung mit ihr, das wird natürlich auch ein Thema sein in dieser Stunde hier mit Marion Brasch. Radiomoderatorin, Musikjournalistin, Schriftstellerin. Aber Sie haben ja auch noch einen richtigen Beruf, wollte ich jetzt schon gerade sagen. Lehrberuf. Sie sind Schriftstellerin.
Schriftsetzerin.
Genau. Schriftstellerin sind Sie, habe ich ja auch schon gesagt. Schriftsetzerin, genau. Wie verbunden sind Sie mit dem Beruf noch?
Sehr. Also ich übe ihn nicht mehr aus, aber ich bin so ganz stolz, dieses Handwerk gelernt zu haben, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf ist. Also ich habe wirklich noch Handsatz gelernt, habe dann als Maschinensetzerin gearbeitet, in der Zeitungssetzerei. Und das ist toll, sowas gelernt zu haben. Da bin ich wirklich stolz drauf.
Und Sie gucken wahrscheinlich Bücher auch anders an, oder?
Ja, absolut. Ja, absolut. Und so schade, dass diese Zunft, die es ja wirklich mal war, so ausgestorben ist. Also, es gibt ja noch Drucker und Setzer. Es gibt auch kleine Druckereien, die das nach wie vor sehr liebevoll machen und so. Und aber ich habe das noch gelernt.
Ja, und ein richtiges Handwerk zu haben. Das ist ja in diesem ganzen künstlerisch-kulturellen Bereich auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sowas im Hintergrund hat. Wie kam es aber damals zu der Wahl?
Das war, ich hatte nicht viele Alternativen. Also es war so, ich habe so eine zehnklassige Oberschule, polytechnische Oberschule, wie es hieß in der DDR, absolviert und war nicht gut genug, um die erweiterte Oberschule, also heute Gymnasium, zu besuchen. Ich war immer so mittelgut, so Durchschnitt in vieler Hinsicht. Und dann gab es aber so eine Möglichkeit, nach Abschluss der 10. Klasse eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen. Es war eine dreijährige Ausbildung. Man hat Abitur gemacht und gleichzeitig eine Facharbeiterausbildung. Und da gab es drei Berufe, die mir zur Wahl standen. Das war Baufacharbeiter, das war Außenhandelskaufmann oder so und Schriftsetzer. Baufacharbeiter war jetzt irgendwie nicht so. Außenhandelskaufmann, also ich und Geld und so geht nicht so. Und dann Schriftsetzer klang irgendwie ganz gut und das habe ich dann gelernt.
Damit sind Sie unter Ihren Künstlergeschwistern die Erste gewesen, die so eine richtig handfeste Arbeiterinnenkarriere gemacht hat. Da war Ihr Vater Horst Brasch wahrscheinlich auch ganz erleichtert, oder?
Der war total glücklich, weil er sagt, endlich mal jemand, der nicht in die Kunst will und nicht so eine Vision hat, Schriftsteller oder Schauspieler zu werden, sondern, und ich habe es ja einfach nur, weil ich keinen Plan hatte. Ne? Ich habe es so gemacht, weil, also auch dann, als ich das Abitur in der Tasche hatte und mein Facharbeiter, wusste ich ja auch nicht, was ich so studieren sollte. Polygraphie, nicht wirklich. Und dann bin ich in die Setzerei gegangen. Das fand mein Vater ziemlich toll.
Horst Brasch, stellen wir ihn mal vor, war als Jude geboren, zum Katholiken konvertiert und schließlich glühender Sozialist, hat die DDR wirklich glühenden Herzens mit aufgebaut. Also Sie, zeitweise stellvertretender Kulturminister, Sie waren Funktionärstochter.
Ja.
Wie war das spürbar in Ihrem Leben oder war das für Sie, haben Sie es weggedrängt, wie war das?
Es spielte jetzt in meinem Leben keine große Rolle. Also ich wurde auch, mein Vater wurde von einem Chauffeur abgeholt, der hatte diesen Tatra, also ein großes schwarzes Auto und ich saß da hinten drin und wurde dann in den Kindergarten gebracht auch.
Ist ja das schon war, was ungewöhnlich.
Ja, ne? Das war ungewöhnlich, das war für mich aber Normalität. Also klar, wenn man mit so etwas aufwächst, also wie mit, als wenn man mit einem Kindermädchen aufwächst, ja. Ne? Das ist normal. Das war für mich jetzt nicht als Privileg so erkennbar. Aber mein Vater hat uns auch nie das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein. Also dass das jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, hat er jetzt nicht hervorgehoben, sondern wie soll ich sagen, er war auf der anderen Seite, er hat dieses Privileg natürlich durchaus akzeptiert und hat aber da keine große Sache draus gemacht. Also er hat uns immer das Gefühl gegeben, ja, wir gehören zu den vielen, die in diesem Land leben. Wir sind nichts Besonderes. Also das war tatsächlich auch etwas. Und er war auch jemand, der Privilegien nicht ausgenutzt hat. Also im Gegensatz zu anderen. Es gab ja in der DDR auch durchaus Funktionäre, die sich das Häuschen im Grün haben bauen lassen und so weiter. Das hat er nie gemacht.
Sie sind die Jüngste, sogar sehr viel jünger als beispielsweise Thomas Brasch, ich glaube es war 16
ja,
Jahre, ne?
16
Jahre, das wäre der älteste Bruder. Thomas, Klaus, Peter Brasch waren sehr rebellisch, sich sehr rebellisch an der DDR abgearbeitet und hatten natürlich entsprechende Auseinandersetzungen mit dem Vater, der ja eben ganz auf der anderen Seite stand. Wie haben Sie das erlebt? Den autobiografischen Roman gelesen, da ist von Türen knallen, von einem Kind unterm Tisch, das eigentlich immer nur alle versöhnen will, die Rede.
Mhm. Ja, es war tatsächlich so. Also es wurde sehr viel gestritten, es wurde sehr viel geschrien in dieser Familie. Mhm. In meiner Erinnerung sehe ich mich da wirklich als kleines Mädchen, das dann immer sagt, ach, habt euch doch lieb. Ja? Weil es ist natürlich für ein Kind wirklich psychischer und also wirklich seelischer Schmerz, ja, wenn da die Erwachsenen sich nur streiten und es immer alles auf der Kippe steht, ja. Aber ich habe mich trotzdem geborgen gefühlt in dieser Familie. Ja. Also es gehörte einfach dazu. Ich habe mich nie ausgestoßen gefühlt. Ich war immer die Kleine, die das so mit Abstand betrachtet hat, Angst hatte, aber trotzdem ja immer wieder diese warmen, großen Arme dieser Familie hatte, die sie dann umfangen hat, ja.
Ihre Mutter war eigentlich Künstlerin, war Österreicherin, ist, ihre Eltern haben sich in London kennengelernt. Beide waren als jüdische Kinder, ihre Mutter, glaube ich, mit der gesamten Familie, ihr Vater aber mit einem Kindertransport, hatten sich in London eben kennengelernt. Und sie war mitgegangen in die DDR, schweren Herzens mitgegangen. Aber für den Sozialismus hat sie auch gebrannt, ne? War sie da letztlich in dieser Diskussion, in dieser ständigen Familiendiskussion auch ein Teil oder hat sie sich rausgehalten?
Nee, sie hat sich nicht rausgehalten. Also sie war vielleicht etwas weicher, ne? Also sie, als mein Bruder 68 wegen der Flugblattaktion, er hat ja Flugblätter verteilt gegen den Einmarsch des Warschauer Paktes in Prag, ging in den Knast und sie hat ihn dort besucht, während mein Vater das nicht getan hat. Also sie hat immer versucht, da zu sein, auch für ihre Söhne. Ne? Aber politisch stand sie natürlich an der Seite ihres Mannes, auch mit voller Überzeugung, manchmal mit etwas größeren Fragezeichen vielleicht, aber sie hat das natürlich auch durchgezogen, also auch mit aller Konsequenz.
Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten eine Familiendiplomatin sein oder haben Sie sich auch eine Position erarbeitet?
Das hat eine Weile gedauert. Also wie gesagt, also als kleines
Angst getrieben.
Genau. Also eher immer so, ja, und ihr müsst euch doch lieb haben und so. Aber in diese Diplomatenrolle bin ich dann erst später geschlüpft, als ich zwischen die Fronten geriet. Also einerseits das Leben meiner großen Brüder bewundernd und faszinierend findend und auf der anderen Seite meinem Vater das Gefühl geben, bei mir hat er alles richtig gemacht. Das war dann mitunter eine schwierige Rolle, die ich da spielen musste. Also so ein bisschen janusköpfig auch. Ne? Und aber mein Gott, ich bin da irgendwie rausgegangen und mit aufrechtem Gang dann auch meinen Weg gefunden.
Als Tochter eines Funktionärs und glühenden Sozialisten musste Mariam Brasch ihren Standpunkt zur DDR entwickeln. Das heißt, musste, war eben einfach das Leben. Sie hatten Umgang sowohl mit Parteigrößen als auch mit sehr vielen dissidenten Künstlern durch ihre Brüder allein. Sie waren selber in der Partei. Mhm. Mussten sich da vor irgendjemandem rechtfertigen oder haben Sie es eigentlich mehr oder weniger geheim gehalten?
Naja, ich habe das eine Weile vor meinen Brüdern geheim gehalten, weil ich wusste, was sie davon halten. Mhm. Ich habe das ja eigentlich gar nicht getan aus Überzeugung, sondern eben auch, was ich vorhin sagte, um meinem Vater das Gefühl zu geben, hier funktioniert alles. Ja? Also meine Tochter geht jetzt den richtigen Weg. Also es gab keine Not. Ich bin weder aus großer Überzeugung noch aus Opportunismus. Opportunismus ja, aber eher meinem Vater gegenüber in die Partei eingetreten. Und dann eben natürlich mit dieser Rechtfertigung, ja, man kann ja eben nur Dinge wirklich verändern, wenn man so an der Quelle sitzt und so. Also das sind ja so diese Erklärungen, die man sich dann selber gibt. Meine Brüder, denen ich das dann irgendwann auch gesagt habe, haben dann auch ihren Kommentar dazu abgegeben. Der war jetzt irgendwie auch nicht so toll. Aber ja, aber dazu muss ich eben auch stehen, dass ich diesen Weg auch gegangen bin. Ne?
Haben die eigentlich von Ihnen ja verlangt oder vor allem als Ihr Bruder Thomas Brasch ausgebürgert wurde. Wie war das eigentlich so, dieses vielleicht eigene Wollen oder auch von außen aufgezwungene sich Verhalten dazu? Wie war diese Situation da für Sie?
Also irgendwie weiß ich.
Das war 76?
Ja, das war 76. Ich war 15 damals. Mhm. Für mich war es eher so, jetzt ist der weg. Das ist traurig. Also jetzt sehe ich den nicht mehr, ja, meinen Bruder. Und es war ja seine Wohnung.
Wie wichtig war er für Sie?
Der war, naja, der war so, wie Sie sagten, also der war so umgeben von tollen Leuten. Schauspieler, Künstler, Schriftsteller, die immer in seiner Wohnung in der Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße, das war toll, also da zu sein und da so aufgenommen zu werden, ja, und so. Und das war dann weg. Also das war eher so ein Verlust persönlicher Art, ja, so. Und diese politische Dimension, die wurde mir erst sehr viel später auch klar, was wirklich, also es war mir schon klar, Biermann, er hat ja eben auch die Petition damals unterschrieben, ne, gegen die Ausbürgerung von Biermann.
Deswegen konnte er ja nicht mehr veröffentlichen.
Genau, das war einer der Gründe und so. Und das war mir, diese Tragweite war mir damals noch nicht so klar. Mhm. Also das war eher so dieses Pubertäre, ich will auch dazugehören und ich finde das Leben toll, was er lebt. Und jetzt ist das plötzlich weg für mich. Also meine anderen Brüder waren ja noch da. Aber ja.
Gleichzeitig haben Sie beobachtet, dass Ihr Vater, oder ich weiß gar nicht, haben Sie es damals beobachtet? Sie hatten vorhin erwähnt, als Thomas Brasch in verhaftet wurde wegen der Flugblattaktion, hatte das ja auch Auswirkungen auf Ihren Vater. Er musste seine Stellung erstmal aufgeben und Sie sind dann nach damals Karl-Marx-Stadt gegangen. War das eine Auswirkung? War das so genau zu sehen? Und das war Ihnen auch klar?
Nee, das war mir nicht klar. Also mein Vater hatte ja auch immer so diese Gabe, Dinge positiv zu werden. Ne? Er hat gesagt, ja, ich werde jetzt zur Parteihochschule geschickt, das ist eine Auszeichnung.
Das war Moskau. Hm.
Nach Moskau, anderthalb Jahre. Dann kam er wieder, dann ging es nach Karl-Marx-Stadt, zweiter Sekretär der Bezirksleitung. Und er sagte, ja, auch das ist eine Auszeichnung. Und mir war das eigentlich relativ schnuppe, ob das eine Auszeichnung ist oder nicht. Ich musste in eine Stadt, die ich nicht kannte, die mir fremd war, die eine Sprache sprach, die ich nicht verstand zunächst. Ja, also der Dialekt war mir natürlich neu und musste mich da zurechtfinden. Also für mich war es insofern ein Einschnitt, dass ich aus meiner gewohnten Umgebung rauskam. Aber welche Gründe das genau hatte, das ist mir auch erst sehr viel
und
später.
Ich denke mir, wenn ich mir dann so die Bilder, also Sie haben gerade die Wilhelm-Pieck-Straße, Torstraße, die Wohnung mit den Künstlern und so weiter. Und dann stelle ich mir Karl-Marx-Stadt vor. Sie beschreiben in dem Buch Ab jetzt ist Ruhe auch durchaus, wie es da aussieht. Also Plattenbausiedlung, alles sehr, so wie man es sich vielleicht auch vorstellt oder aus vielen Filmen kennt. Das ist ja ein ganz schöner Gegensatz, ne?
Ja,
diese Welten,
ja,
in denen sie sich da beide, aber absolut, auch zu Hause fühlten.
Ja, weil man als Kind, glaube ich, auch das Talent hat, sich anzupassen. Mhm. Also das funktioniert. Man muss funktionieren eben auch. Oder man kann sich anpassen. Man muss nicht funktionieren. Man kann sich anpassen. Das habe ich gemacht. Ich habe mich da zurechtgefunden. War dann aber auch nach den 4 Jahren sehr froh, als mein Vater wieder nach Berlin geholt wurde und ich wieder in meine Umgebung kam. Ja.
Aber ich finde das eben, weil Sie sich da verbessert haben, muss funktionieren. Ich glaube schon. Also mir kam schon so vor, oder wenn ich mir so drüber nachdenke, sie mussten sicherlich funktionieren. Als letzte Tochter, die noch zu Hause war und einen unglücklichen Vater und eine dann ja auch inzwischen sterbenskranke Mutter.
Ja, das musste ich. Also ich musste relativ früh lernen, klarzukommen. Also erstens mit den Umständen und zweitens auch ohne meine Mutter und eben auch dann ohne meinen Vater, weil mein Vater sehr viel unterwegs war. Was ich dann aber auch gut ausnutzen konnte für meine Pubertät, die ich dann ohne ihn sozusagen gemacht habe. Und das, also ich habe sehr früh gelernt, allein zu sein, ohne mich einsam zu fühlen. Also das ist mir heute, glaube ich, auch sehr, das tut mir heute auch sehr gut, dieses gelernt zu haben. Also
weil letztlich eigentlich gar keiner für sie da war.
Nee, also weil ich irgendwie ich musste klarkommen. Also dieses, das ist das große Thema bei mir, sehe ich so, klarkommen, komm klar. Womit auch immer, ja.
Komm klar mit der Bekanntheit. Wie war das denn eigentlich? Weil, also wir haben Thomas Brasch erwähnt, der war quasi ein Idol, nicht nur in der DDR, sondern vor allem auch im Westen. Klaus Brasch als Schauspieler war auch eine ganz große Nummer. Ihr Vater war auch bekannt. Also diese, was ist Bekanntheit für Sie?
Spielte auch nicht so eine Rolle. Es war eher so, ah, ich bin stolz. Also ich wurde ja immer gefragt, bist du die kleine Schwester von Thomas Brasch? Ja, bin ich. Und weil ich wirklich stolz war auf diese Brüder, weil ich die bewundert habe. Also wir hatten auch Probleme miteinander, große Probleme. Und als kleine Schwester wird man auch nicht so ernst genommen. Also das hat mir auch wehgetan, dass die mich immer nicht so richtig ernst genommen haben, ne? Aber ich fand sie einfach als Künstler auch so toll. Und dann habe ich natürlich auch mit Stolz gesagt, ja klar, bin ich die kleine Schwester und habe mich gefreut, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Und es hat mir ja nie, na klar, es gab auch immer diese Bonzentochter-Geschichte und Privilegien und so, das war dann immer nicht so toll.
Sie dürfen zum Beispiel vor Mauerfall schon mal nach London.
Genau, weil mein Vater den großen Wunsch hatte, mir zu zeigen, wo er zum Kommunisten wurde. Ne? Also das ist ja, das war der Grund. Er wollte mir zeigen, wo er groß geworden ist, also geistig groß geworden ist, wo sein großer Wandel vom Katholiken zum Kommunisten, also diesen Weg wollte er mir zeigen und das hat er gemacht. Deswegen hat er mir ermöglicht, das war eines der Privilegien, das war 84, 85, nach London zu fahren. Und er hat mich sogar da alleine gelassen, weil er musste zurück und mein Großvater lebte ja noch in London.
Von ihrer Mutter, der Vater.
Genau, der Vater und bei dem blieb ich dann und das war ein großer Vertrauensbeweis, weil ich war ja schon erwachsen. Ich hätte mir auch überlegen können, einfach dort zu bleiben.
Ja, das habe ich mir nämlich, habe ich mich gefragt, haben Sie jemals damit geliebäugelt?
Es war eher so ein Gedankenspiel. Also gesagt, was wäre, wenn? Aber ich hatte keine Not. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt nicht im Westen bleiben. Was soll ich denn hier machen? Ich kenne ja hier niemanden. Ja? Also mein Großvater, gut, aber was soll ich hier machen? Ich habe zu Hause in meinem kleinen Ostberlin meine Arbeit gehabt, die ich mochte. Mehr oder weniger mochte damals. Aber ich habe meine Freunde da gehabt. Ich habe meine Musik gemacht damals und so. Was soll ich jetzt alleine in England? Also deswegen war das nur ein ganz kurzer Moment der Überlegung.
Da haben Sie sich Musik angehört vor allem. Ich glaube, Sie sind in Clubs gegangen.
Ja, aber auch selber gemacht. Ich habe in einer Band gespielt und wir sind durch die DDR gezogen und haben in Clubs gespielt und so.
In ihrem ersten Roman, Ab jetzt ist Ruhe, erzählt Marion Brasch die Geschichte ihrer Familie. Ich habe es ja jetzt auch immer schon mal erwähnt. Das Buch Ab jetzt ist Ruhe, das ist ein Satz, der so ein Familienritual aufnimmt, so ein Gute-Nacht-Sage-Ritual. Und am Ende des Buches steht dieser Satz auch nochmal und meint die Ruhe, nachdem alle ihre Familienmitglieder gestorben sind. Ihre Eltern, ihre drei Brüder, mussten sie sich verabschieden, bevor sie anderen Figuren selbst schriftstellerisch Bahn geben konnten?
Als ich das Buch geschrieben habe bzw. beendet habe und es in der Welt war, hatte ich noch gar keinen Plan. Also das hat sich daraus ergeben. Also ich hatte nicht, als ich dieses Buch geschrieben habe, den Plan, das ist jetzt eines von vielen Büchern.
Ach so, Sie haben sich noch gar nicht als Autorin gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Sondern es war jetzt diese Geschichte, zu der ich mehr oder weniger auch überredet wurde, die zu erzählen. Ja? Also ich selbst war jetzt gar nicht, muss jetzt meine Geschichte erzählen. Es gab immer Leute, die sagen, ja, das ist doch eine interessante Familie und erzähl das doch mal. Und ich wusste lange Zeit gar nicht, ja, aber ich kann jetzt keine Familienbiografie schreiben und das steht mir auch nicht zu.
Warum steht Ihnen das nicht zu?
Nein, weil ich einen sehr eingeschränkten Blick von innen habe. Also ich glaube, Biografien sollten Leute schreiben, die objektiv, die drauf gucken. Mhm. Ja? Und das kann ich nicht. Also ich habe diesen eingeschränkten Blick. Ich kann das auch nicht kommentieren und werten. Also das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein schon machen. Aber als ich dieses Buch geschrieben habe, dachte ich, ich kann das wirklich nur aus der Perspektive der kleinen Schwester und Tochter dieser Familie erzählen. Und das war auch eine richtige Entscheidung, und das auch das als Roman zu machen. Aber wie gesagt, damals hatte ich jetzt nicht den Plan, ich schreibe Bücher, ich werde jetzt Schriftstellerin. Das hat sich dann wirklich ergeben, weil ich auch einen Verlag hatte, der sagte, ja, wenn du eine andere Idee hast, dann erzähl uns davon oder schreib. Und das habe ich dann weitergemacht und plötzlich war das zweite Buch da.
Also, weil ich habe so gedacht, es wäre entweder eine Art der eigenen Therapieaufarbeitung, also das einfach mal sich von der Seele schreiben zu müssen, oder eben erstmal abschließen, um dann frei zu sein für andere Dinge. Auf jeden Fall mussten Sie nochmal ganz anders in Ihre Familiengeschichte einsteigen und recherchieren und alles wirklich nachprüfen. Kamen da Dinge zum Vorschein oder Gefühle zum Vorschein, die Sie eigentlich schon lange verarbeitet glaubten oder noch gar nicht wussten?
Also das war wirklich, weil Sie das sagen, Therapie. Es haben wirklich Leute gesagt, andere gehen zum Therapeuten, legen sich auf die Couch und du hast dieses Buch geschrieben. Das ist wirklich wahr. Das ist wahr, aber das war mir auch nicht klar. Ich habe sehr viel über meinen Vater verstanden, über den ich, wie ich jetzt sagen kann, wenig wusste. Ich habe mich tatsächlich in Archive gesetzt, habe mich nochmal mit ihm beschäftigt, weil er hat nicht viel von sich erzählt. Er hat immer seine Geschichte erzählt, wie es war in England, wie es war im Internat in Bayern als katholischer Junge zu sein und so. Das hat er erzählt mit einer großen Emphase, aber was eigentlich wirklich in ihm vorgegangen ist, welche inneren Kämpfe, welche Zerrissenheit er auch da in sich trug, das wusste ich alles nicht. Das habe ich mir zusammen erklären müssen, irgendwie aus den vielen Geschichten, die ich dann gelesen habe.
War ja auch keiner
mehr
da, den Sie dann fragen konnten. Ne?
So ist es. Also mir ist wirklich ein Licht nach dem anderen aufgegangen, als ich mich mit meinem Vater beschäftigt habe. Das dann auch wiederum dazu führte, dass ich mir bestimmte Dinge bei mir erklären konnte. Ne? Ich bin ja auch ein Kind dieser Familie und geprägt durch die Geschichte dieser Familie. Das ist ja wie wir alle. Ja?
Naja, und gerade in Konflikten hat ja jeder seine eigene Wahrheit. Fühlten Sie sich da irgendeiner Wahrheit verpflichtet? Weil eine sehr enge Beziehung ist ja zu Ihrem Vater, denke ich.
Ja, also eigentlich nur meine eigenen. Ne? Also es gibt auch natürlich Leute, die können, oder es kann durchaus Leute geben, die sagen, ja, aber ich habe das anders erlebt. Ich habe ihn anders erlebt, deinen Vater. Ich habe deine Brüder anders erlebt. Das kann durchaus sein. Und ich erzähle aber meine Version. Und das finde ich auch ganz interessant, auch im Zusammenhang mit DDR-Geschichte, weil diese Geschichte spielt ja zum großen Teil in der DDR. Das ist meine DDR-Geschichte. Es ist nicht die DDR-Geschichte. Es wird ja immer so eine Deutungshoheit verlangt. Ja, wie war denn die DDR?
Genau.
Die DDR war nicht so oder so, sondern die war so, wie jeder Einzelne, der in diesem Land gelebt hat, sie erlebt hat.
Jetzt haben Sie eine Tochter, die inzwischen, ich glaube, 20 ist?
26
müssen wir auch nicht drüber reden, wie alt ihre Tochter ist, auf jeden Fall. Aber eine, die zum Beispiel sich mit dieser Geschichte nun auch auseinandergesetzt. Sie haben gemeinsam Theaterabende, Theaterprojekte, auch auf Grundlage, glaube ich, so ein bisschen dieses Buches oder überhaupt ihrer Recherchen gestaltet. Wie geht die jetzt mit dieser Geschichte um?
Na, für sie war es wirklich auch eine Entdeckungsreise, weil sie ja nur zwei Mitglieder dieser Familie noch kennengelernt hat, meine beiden Brüder Thomas und Peter. Die hat sie noch erlebt, aber sie hat keine Großeltern erlebt, und insofern war es für sie, glaube ich, auch ganz wichtig und sehr, sehr schön, auch diese Familie sich zu eigen zu machen und etwas über diese Familie zu erfahren. Und durch diese Theaterarbeit hat sie das, also gerade auch ihre Brüder, also ihre Onkels, meine Brüder, sehr gut kennengelernt oder auf eine Weise kennengelernt, die anderen vielleicht nicht so gegeben war.
Für sie ist das doch aber auch komisch, oder? Wenn dann nochmal eine neue Generation drauf guckt. Auch interessant, ne?
Ja, klar. Aber für mich ich bin ja auch total stolz, ne? Also, und sie auch. Also sie hat sich diese Familie wirklich zu eigen gemacht, und das ist schön.
Die Filmemacherin Anne-Kathrin Händel hat, letztes Jahr war es, glaube ich, ne? 2018, einen Dokumentarfilm gemacht, Familie Brasch. Eine deutsche Geschichte, das ist, also erinnert ja an Familie Mann irgendwie. Also so, und ich glaube, so war es auch angelegt, war letztlich tatsächlich, also diese DDR-Familie. Wenn jemand anders in ihrer Familiengeschichte recherchiert, wie ist das denn für Sie?
Das ist auch interessant, weil da Aspekte zum Tragen kommen oder vorkommen, die mir vielleicht auch nicht klar waren. Also ich habe auch Dinge in diesem Film erfahren, die ich nicht wusste. Also mich bereichert das auch. Und ich finde diesen Blick auf diese Familie, also man könnte sagen, ja, was denn, das ist jetzt, also ich würde sagen, es ist eine Familie von vielen in der DDR, ohne jetzt irgendwie damit zu kokettieren. Sie war natürlich durch diese exponentielle Stellung der Familienmitglieder besonders, aber eigentlich auch wieder nicht. Ja? Also es gibt auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen Familien, die so ähnlich funktionieren, wo es Söhne gibt, die rebellieren, oder Kinder gibt, die rebellieren, und wo es autoritäre Väter gibt. Also insofern ist es eine, ja, vielleicht schon besondere, aber letztlich auch eine Familie, die irgendwie strukturiert war.
Sie hatten jedenfalls nicht das Gefühl, die nimmt mir was ganz Privates weg.
Nein, diese Familie, nein, ganz und gar nicht, weil ich bin, wie gesagt, auch dankbar. Die sind zwar alle nicht mehr da, aber ich bin dankbar, dass die da waren und dass ich mit ihnen verwandt bin. Ja?
Die Radiomoderatorin und Schriftstellerin Mariam Brasch hat neben Familiengeschichte viele andere Geschichten zu erzählen. Da kommen wir jetzt endlich auch drauf in ihren Roman »Wunderlich fährt nach Norden« oder »Die irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot«. Geht es, ja, ich finde zum Teil, ja, märchenhaft ist vielleicht ein bisschen falsch, weil das ist nicht romantisch verklärt, wie man Märchen vielleicht so im Kopf hat, sondern außerordentlich fantasievoll jedenfalls. Sind Sie ja vielleicht so Surrealistin, oder was ist mir da vielleicht als allererstes eingefallen?
Ah, interessant. Also ich weiß das selber nicht, ne? Also ich schreibe so Geschichten, die mir Spaß machen, und die gehen manchmal, ich glaube, das ist, es gibt auch so einen Begriff magischer Realismus, also das Märchenhafte, etwas Fantastische vor einem realen Hintergrund, also vor einer normalen Kulisse, wenn man so will, ne? Spielen sich dann Dinge ab, die vielleicht ein bisschen surreal sind oder so ein bisschen magisch sind und so. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich als Kind auch total gerne Märchen gelesen habe oder solche Geschichten, ja, oder so Marquez ist zum Beispiel, also der, dann als Erwachsener magischer Realismus, ne? Ja. Das finde ich toll, und deswegen erzähle ich auch gern so eine Geschichte.
Weil ich habe noch im Ohr, wo Sie eben gerade gesagt haben, eigentlich habe ich mich nie als Schriftstellerin gefühlt. Wann haben Sie denn angefangen, sich wirklich, also wann sind denn Geschichten in Ihnen hochgekommen, die erzählt werden wollten?
Naja, eigentlich hatte ich schon ganz lange immer auch schon Geschichten geschrieben. Auch es gab mal einen Sender, der hieß Radio Brandenburg, noch beim ORB. Da hatte ich auch so eine Sendung, und dann habe ich tatsächlich eine Figur losgeschickt, die zwischen Songs spazieren gegangen ist. Das war zum Beispiel der Grundstein für Godot. Und ich dachte, wo ist Godot? Der kommt immer nicht, also verirrt er sich. Und der hat sich bei mir verlaufen. Und daraus wurde dann dieses Buch. Also ich habe so eine Radiogeschichten erfunden und weitergesponnen. Und ich habe schon immer mir irgendwas ausgedacht, aber nie so mit diesem Sendungsbewusstsein. Also Sendungsbewusstsein da, ja, weil es war eine Sendung, aber nie so, das muss so in die Welt, das ist Literatur oder so. Das hatte ich nicht im Kopf. Das hat sich tatsächlich dann erst mit dem zweiten Buch, also nachdem Ab jetzt ist Ruhe, ich dann Wunderlich fährt nach Norden mir ausgedacht habe, dachte ich, okay, das könnte ja auch ein Berufsbild sein. Also da würde ich mich eher als Autorin sehen und noch nicht als Schriftstellerin, weil ich ja noch beim Radio bin und war. Und so. Also Schriftsteller ist für mich ja tatsächlich ein Beruf, den man ausübt, und dass man sich so nennen darf, ist auch eine, es ist mehr als eine Berufsbezeichnung.
Und dann ist es ja auch immer so im Hinterkopf vielleicht noch die wirklich dichtenden Brüder. Vergleichen Sie sich? Weil Sie haben eine ganz andere Sprache. Sie haben eine sehr lockere, lapidar ist vielleicht das richtige Wort, Sprache, die so unverschnörkelt daherkommt.
Ja, also das war, glaube ich, auch ein guter, also es wäre nicht gegangen, wenn ich gedacht hätte, ich will so schreiben wie meine Brüder, weil das hätte ich nicht gekonnt. Also ich habe nie irgendwie die Fußstapfen gesehen, in die ich jetzt steigen will, sondern ich kann nur so erzählen, wie ich das tue. Und das war, glaube ich, auch eine Befreiung für mich, dass ich irgendwie, oder was heißt Befreiung, es klingt so groß, der Weg für mich zu schreiben, ist einfach zu sagen, ich muss nicht so schreiben wie meine Brüder, das könnte ich nie, sondern ich kann nur so schreiben, wie ich das tue.
Es geht viel, doch ist immer eine gewisse Melancholie in Ihren Büchern, finde ich. Es geht viel ums Verlassenwerden, es geht ums Warten. Auch jetzt in dem neuen Buch geht es mehr oder weniger darum, Zeit und Raum verschwimmen, spielen manchmal gar keine Rolle mehr. Sich so treiben lassen, das finde ich häufig in Ihren Büchern. Mhm. Ist das so eine Altersflucht vielleicht auch?
Ich glaube, das hat viel, wirklich viel mit mir zu tun, auch wenn die Figuren überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Aber dieses Treiben lassen, es gibt ja, man kann getrieben sein von etwas und ein Ziel erreichen wollen, oder man kann sagen, ich habe kein Ziel, ich lasse mich treiben. Und diese Figuren, die ich da habe, also die meisten jedenfalls, sind eher so, dass sie keinen Plan haben, dass sie sich vom Leben irgendwie weniger fatalistisch als vielmehr durch den Zufall, ne, so treiben lassen. Zufall spielt eine große Rolle, Zufall, der dann auch zum Schicksal wird, ne?
Das sind genau so die Stichworte, die ich jetzt also bei dem neuen Roman Lieber woanders. Zwei Menschen, wir verfolgen zwei Menschen, über 24 Stunden sind es, glaube ich, tatsächlich. Und sie laufen quasi aufeinander zu, merkt man aber unbedingt beim Lesen gar nicht unbedingt, werden sich aber irgendwann, ich glaube, so viel darf ich verraten, ne, begegnen. Spielen sie Schicksal?
Ja. Ja, das macht ja eben Spaß. Also die Idee bei diesem Buch war, diese eine Figur, die es schon mal in dem Wunderlich fett nach Norden gab, hat eine Geschichte. Diese Geschichte trägt sie mit sich rum. Und eine andere Figur, die ich jetzt dazu erfunden habe, hat auch eine Geschichte. Die beiden sind miteinander verbunden, die Geschichten. Und die beiden sind sich auch schon mal begegnet. Also das kann man schon sagen. Aber warum und wie die miteinander schicksalhaft verbunden sind, das findet man erst raus, wenn die sich dann tatsächlich begegnet sind oder im Laufe der Geschichte. Und für mich war dieses Experiment, zwei Leute 24 Stunden in eine Richtung, also sich aufeinander zubewegen lassen, ihnen dann aber auch Umwege und merkwürdige Begebenheiten zu geben, die sie möglicherweise daran hindern könnten, sich zu begegnen. Aber
genau,
sie
werden es gibt sich ja immer wieder Abzweigungen eigentlich.
Genau. Das hat mir total Spaß gemacht. Also ich wusste am Anfang nicht, ich wusste, dass sie irgendwie aufeinandertreffen werden, aber wie und über welche Umwege sie sich begegnen werden.
Das finde ich ja lustig, also weil das hörte sich jetzt eben gerade sehr geplant an, ist es aber gar nicht.
Also es war wirklich nur der Plan, 24 Stunden und die beiden kommen aus verschiedenen Richtungen.
Was reizt Sie als nächstes Projekt? Darf man schon fragen? Oder ist, wenn sowas noch nicht mal auf dem Markt ist, redet man noch nicht über nächstes?
Nee, weil es spukt etwas in mir herum, also so eine Idee. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen. Also gar nicht, weil ich da Geheimniskrämern will, sondern einfach, solange ich da nicht irgendwie ein bisschen mehr habe, um darüber zu reden, rede ich lieber nicht darüber.
Short People, Randy Newman, die Schriftstellerin, Moderatorin Marion Brasch ist hier im Gespräch und ich glaube, Musikerin wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja. Sie haben dieses Lied mal gesungen.
Das stimmt, es gab mal eine Radio 1 Band, ich arbeite bei Radio 1 und wir haben so zu verschiedenen großen Anlässen, also Jubiläen von Radio 1, aber wir haben auch mal im Gorki Theater so eine Reihe gehabt, Marx Brothers Radio Show, da entstand das eigentlich und da haben wir auch Short People von Randy Newman gesungen.
Und wir hatten, glaube ich, London, die Zeit Anfang der 80er. Da haben Sie aber auch gesagt, da spielte Musik in Ihrem Leben eine große Rolle.
Ja, genau. Also ich war in einer Band, die war jetzt nicht furchtbar spektakulär, aber war so, wir hatten so einen kleinen Insider-Bonus und so. Das war so Insider-Tipp. Wir waren auch ganz gut im Covern. Eigene Songs waren nicht. Und das hat Spaß gemacht. Also diese Musik, ich habe mich, wie gesagt, nicht für hochbegabt oder talentiert gehalten, dass ich jetzt, ich habe mal einen kurzen Ausflug, ich hatte mich mal beworben an der Musikhochschule. Da hat man mir gesagt, ja, das ist jetzt interessant. Werd doch lieber Schauspieler oder so. Dachte ich, nein, will ich aber nicht. Also insofern habe ich auch immer den Ball flach gehalten, was das betrifft. Aber ich habe 8 Jahre Konzertgitarre gelernt. Davon ist leider auch nicht sehr viel übrig geblieben, aber immerhin kann ich damit angeben.
Ja, naja. Ja. Oder es einfach mal erzählen, muss ich gleich angeben. Schauspielerin, da fällt mir ein, ab jetzt ist Ruhe, wird verfilmt.
Ja.
Als Spielfilm eben von Anne-Kathrin Händel, die jetzt erst den Dokumentarfilm gemacht hat. Wie finden Sie das? Sind Sie daran beteiligt?
Nein, also ich finde das total faszinierend und bin auch sehr gespannt. Ich kenne das Drehbuch auch. Also es ist tatsächlich die Verfilmung meines Romans, aber ganz anders, weil diese Perspektive der kleinen Schwester und Tochter, die muss man dann auch irgendwann verlassen, um die Geschichte zu erzählen. Und das finde ich auch total interessant. Ich bin sehr gespannt, wann und ob und wie das wird.
Aber jetzt können erstmal alle gespannt sein auf Ihren neuen Roman Lieber woanders. Erscheint in Kürze im Fischer Verlag. Marion Brasch, dankeschön.
Danke auch
für den Besuch hier. Ich bin Katrin Heise und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.